Ich bin, um ehrlich zu sein, so ein bisschen reingerutscht in das ganze Social-Media-Ding, weil ich habe 2013 ungefähr angefangen, so Videos einfach aus Jux zu machen.
Happy Lehrer.
Ich habe das Gefühl, dass man einige Menschen, egal wie transparent man es versucht zu machen oder wie gut gemeint, man erreicht die einfach nicht. Es wird immer eine Person geben, die sagen wird, ja, aber was ist mit oder warum hast du oder blub, blub, blub. Und ja, ich sehe das dann einfach so ein bisschen als Preis von dem, was ich hier mache. Oh, da muss ich ein bisschen überlegen.
Hi, ich bin Simon Jacobi und bin gemeinsam mit meinem Co-Moderator Stevie Gesamtschullehrer. Heute zu Gast ist Emanuel Krüß. Er ist ein schwarzer Grundschullehrer in Hamburg und begeistert mit seiner authentischen Art 800.000 Follower auf TikTok. Wir wollten von ihm wissen, wie er die beiden Pole Social Media und Schule unter einen Hut bekommt, wie Schüler, Eltern und Kollegen mit seiner Rolle als Influencer umgehen, wie er mit Hate im Netz und wie er mit seiner Verantwortung und Reichweite umgeht. Viel Spaß! Hi und herzlich willkommen hier bei Happy Lehrer mit the one and only Emanuel Krüß. Wir könnten es nicht fassen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
Wir haben gerade ausgemacht, dass wir dich Emu nennen dürfen.
Yes.
Schön, dass du dich heute unseren Fragen stellst. Wir sprechen so über dein Lehrerdasein und auch mit deiner Verbindung zu Social Media als Social Media Star, Influencer. Wie hättest du es selber gern? Wie würdest du das selber nennen?
Ich würde mich als Creator sehen, als, ja.
Okay, darüber sprechen wir gleich nochmal. Lass uns erstmal mit dem Lehrer-Ding anfangen. Wie würdest du dich selber so beschreiben? Bist du eher so der Strenge oder bist du eher so der Erklärer oder der Klassenclown? Was ist so, wie siehst du so deine Aufgaben?
Ich würde mich selbst wahrscheinlich so ein bisschen als der große Bruder von vielen Kindern bezeichnen. Also ich sage immer zu den Kindern, ich gehe auch noch zur Schule, aber ich bin ein bisschen älter als ihr und wir lernen halt zusammen. Und ja, ich versuche so auf so einer harmonischen Ebene zu bleiben. Ich kann auch streng sein, weil manchmal lassen die mir leider keine Wahl. Aber ja, grundlegend versuche ich immer sehr fair zu bleiben, viele Jokes zu machen. Ich alber viel rum mit den Kindern, also ja.
Würdest du sagen, du bist heute der Lehrer, den du selber leider früher selber nie hattest, oder?
Ja, ich würde schon sagen, dass ich viele Sachen abdecke, die ich mir selber gewünscht hätte. Wobei ich aber auch die Lehrer manchmal bewundere, die halt so richtig klar und super strukturiert und die einfach so eine natürliche Autorität haben, dass die in den Raum kommen und alle sind still. Das habe ich leider nicht. Bei mir freuen sich die Kinder. Also es muss ja jetzt nicht unbedingt jetzt so quer liegen. Aber genau, ich für meinen Teil hätte mich auf jeden Fall gefreut, wenn ich so eine Lehrkraft hätte wie mich selbst. Eigenlob stinkt, ich weiß.
Wer war denn Emu als Schüler? War das genau der, dem wir jetzt so ins Gesicht gucken? Ein fröhlicher, aufgeweckter, selbstbewusster Schüler, der gerne Jokes macht, so nehme ich dich nach so ein paar Minuten wahr.
Ja, in der Schule, glaube ich, war ich noch ein ganzes Stück frecher. Ich war auch viel mehr damit beschäftigt, irgendwie Videospiele spielen zu wollen oder Fußball spielen zu wollen. Ja, das ist dann irgendwann so ein bisschen, als ich ein bisschen erwachsen geworden bin, ist das dann so ein bisschen ausgeglichener geworden. Aber ich war schon, glaube ich, ein Störenfried. Ich glaube, einige Lehrer waren nicht so glücklich, wenn ich meine 5 Minuten hatte.
Lass uns jetzt mal zum Thema Social Media kommen. Und zwar habe ich mich ja jetzt wirklich lange so innerlich auf diese Folge vorbereitet. Und ich hatte immer so ein krasses Szenario bei mir im Kopf. Und du musst mir jetzt mal ein bisschen helfen. Klar. Also, ich stelle mir jetzt mal Folgendes vor. Ich gehe in eine Schule hinein, betrete das Lehrerzimmer, schaue nochmal auf mein Handy, sehe dort, keine Ahnung, eine unzählige Anzahl an Likes, Benachrichtigungen, 9 Kommentaren und 9 Followern. Wissend, ich stehe mit um die vielleicht 800.000 verschiedenen Menschen in Kontakt. Und auf einmal mache ich die Tür meines Klassenzimmers auf und auf einmal reduziert sich die Anzahl von 800.000 auf 25, in etwa sage ich jetzt mal, kleine, niedliche Wesen. Und ich denke mir, was geht da in einem vor? Für mich ist es nicht greifbar. Überhaupt nicht greifbar.
Ja, das ist so ein bisschen interessant, weil Für mich ist es andersrum. Es ist für mich einfacher, quasi zu Hause hinter meinem Handy ein paar Videos zu drehen, wo ich quasi in meinen eigenen vier Wänden sicher bin. Und wenn ich dann das erste Mal in der Klasse bin, dann bin ich eher so ein bisschen aufgeregt. Aber da ich ja jetzt natürlich auch meine Klasse kenne und auch ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, ist es für mich immer sehr, es hält mich so ein bisschen auf dem Boden, weil diese 800.000 mögen zwar in der, ja, von der Zahl her irgendwie mehr sein, aber ich finde, das, was am Ende zählt, ist so, dass diese direkte Verbindung, die ich halt mit den Kindern habe. Und da ist es dann für mich viel schöner, wenn dann ein Kind sich freut und mir in die Arme springt, weil es mich irgendwie nach dem Wochenende wieder gesehen hat. Aber es ist natürlich sehr interessant, so die zwei verschiedenen Welten. Also es gibt auch Kinder, die mich bereits auch schon auf Social Media gesehen haben, worüber ich auch sehr überrascht bin, gerade weil das ja Grundschüler sind.
Ja,
aber es spricht auch einfach für das Zeitalter, in dem wir sind, weil heutzutage hat irgendwie jeder Zugang zum Smartphone, Internet. Und
aber meinst du das gerade ernst, dass du überrascht bist, dass dich ein paar auf Social Media schon mal gesehen haben?
Ja, also zu Beginn war es so ein bisschen, weil ich halt mehr davon ausgegangen bin, dass so die Inhalte, die ich teile, ja, dass das halt irgendwie ältere Kinder sehen. Oder also wenn man jetzt so sich zum Beispiel beispielsweise die Alterszahl anschaut, ab der man Social Media haben darf, also Instagram per se oder TikTok, das ist halt 13. Und meine Kinder in der Schule sind halt irgendwie von 6 bis 10, teilweise sogar 4, wenn sie in der Vorschule sind. Und wenn dann da irgendwie, ja, so ganz junge Kinder auf einen zukommen, dann ist man schon ein bisschen überrascht. Natürlich hat sich das jetzt auch mittlerweile durch so ein bisschen rumgesprochen, oder es ist auch schwer, ein bisschen für mich das mittlerweile zu verstecken. Aber wenn ich so an die Anfangszeiten denke, da war das auf jeden Fall dann so ein bisschen neu auf jeden Fall.
Stevie, go on. Wir haben hier einen Anti-Social-Media-Experten, das ist Stevie.
Okay.
Also wenn er gleich was Positives über Social Media sagt, dann weißt du, er hat sich eingeschleimt, denn er erzählt immer nur, wenn ich irgendwas auf Social Media mache, Simon, was machst du dafür? Eine Scheiße. Ja. Also lass mich verarschen von dir.
Ey, tatsächlich. Ich werde auch angesprochen von den Schülern, aber dann heißt es immer nur so, ja, ich habe dich wieder bei Herrn Jacobi im Podcast gehört oder gesehen, genau, bei TikTok oder was auch immer. Und das ist immer so, aber da komme ich gleich noch zu. Pass auf, wir fangen mal ganz von vorne an. Also ich sag mal generell die Gründe von Social-Media-Nutzung. Also lass uns mal ganz am Anfang schauen, bevor ich jetzt über, weiß ich, Reichweite, Kritik oder Verantwortung, steht sich erstmal die Frage, warum überhaupt Social-Media? Also was ich meine, viele Lehrkräfte sind ja noch ziemlich zurückhaltend, was diese Öffentlichkeit angeht. Deshalb interessiert mich, was waren denn deine Beweggründe, dort aktiv zu werden? Und ja, welche Rolle spielt Social Media in deinem Alltag als Lehrkraft?
Mhm. Also ich bin, um ehrlich zu sein, so ein bisschen reingerutscht in das ganze Social Media Ding, weil ich habe 2013 ungefähr angefangen, so Videos einfach aus Jux zu machen. Damals hat das so ein bisschen angefangen, dass es so die ersten, ich sag jetzt mal, Video-Creator gab oder die ersten Influencer in dem Sinne. Aber ich habe das vorwiegend erstmal nur gemacht, weil ich einfach super viel Spaß dran hatte. Und dann bin ich irgendwann auf TikTok gestoßen und auf TikTok ist es so, dass damals zumindest es so eine, wie soll ich das sagen, da gab es halt so eine Rubrik, da gab es unterschiedliche Hashtag-Challenges und eine Hashtag-Challenge war Berufsleben. Und damals war ich noch im Studium, habe aber schon an einer Schule ja so als Feuerwehrlehrkraft, also als Vertretungslehrkraft gearbeitet. Und ich habe dann gedacht, hey, ich mache einfach mal auch aus Jux ein Video zu dieser Hashtag-Kampagne Berufsleben. Und ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen, von wo das dann quasi gesprungen ist. Aber ich erinnere mich, dass halt dann mein Handy nicht mehr aufgehört hat zu vibrieren. Und ich mir so dachte, hä, was ist los? So, und dann, lass mich lügen, vielleicht hatte ich damals so um die 1000 Follower auf TikTok. Und dann ist es aber irgendwie innerhalb von ein paar Tagen irgendwie auf 10.000 gegangen. Und dann war ich so auf, oha, was passiert hier? Und dann habe ich halt so verstanden, okay, vielleicht finden die ja irgendwie dieses Ding interessant, dass ich spezifisch als Mann aus der Grundschule erzähle, der auch noch schwarz ist. Und habe dann einfach quasi, ja, der Menge gegeben, was sie wollte. Und okay, jetzt darf ich quasi hier sitzen in dem Sinne.
Ja, so. Auf jeden Fall super interessant. Ne? Welche Ziele hast du dir denn angesetzt? Also du hast ja gesagt, das war so ein Sprung, aber du bist ja trotzdem mit einem Ziel da reingegangen, oder?
Ja.
Ja. Was hast du da für Ziele gesetzt? Zum Beispiel, ich jetzt hier mit diesem Podcast, das war schon eher so ein, ich wollte einfach nur den Austausch mit Kollegen oder mit Fachkräften und so, ne? Und
ja.
Was wolltest du? Wolltest du Ruhm, Fame, Reichweite oder vielleicht einfach auch nur Austausch mit Kollegen?
Um ehrlich zu sein, mir hat's einfach mega viel Spaß gemacht. Also natürlich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht toll ist, wenn irgendwie ganz viele Leute auf einen reagieren. So,
ja, ja.
Dafür hat man es natürlich auch gemacht. Aber es war halt nie so mein Hauptbeweggrund. Ich habe eigentlich immer ja irgendwie ein paar Ideen in meinem Kopf gehabt und habe dann irgendwie versucht, das irgendwie biografisch so festzuhalten. Und dann ist das Ganze so ein bisschen als Nebenprodukt entstanden. Natürlich weiß ich mittlerweile auch schon mit der Erfahrung, wie man dann sich auch gezielt teilweise positionieren kann oder was man machen kann, um sozusagen die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man irgendwie eine Plattform dieser Größe erlangt. Aber mein Hauptbeweggrund ist eigentlich immer, habe ich Lust, irgendwie was Lustiges oder was Wichtiges zu erzählen. Und dann nehme ich halt, drücke ich halt auf den Aufnahmeknopf und dann, ja, ist dann halt ein Video online.
Diese Motivation,
ich kenne das ja auch. Entschuldigung, ich kenne das ja auch, weil ich ja auch jemand bin, der sehr viel aus Leidenschaft und Spaß tut. Aber wie lange ist es Spaß, bevor es dann irgendwann Arbeit wird? Weil ich kenne auch diesen total abgefuckten Gedanke, dass man denkt, ey Scheiße, Simon, machst du das jetzt nur noch für die Crowd? Machst du das jetzt nur noch für Applaus? Und fühlst du dich jetzt verpflichtet, was zu tun? Und das sind auch so Gedanken, die mich total oft auch gelähmt haben in meiner Kreativität, wo ich mir gedacht habe, Simon, das bist nicht mehr du, das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen hinterherlaufen und das hat ein wenig mehr mit Spaß zu tun. Den Gedanken kennst du sicherlich auch, oder?
Ich kenne das so 100%. Gerade wenn man sich auch so gerne mal vergleicht, es gibt ja heutzutage zu fast jedem Bereich irgendwie einen Influencer oder einen Videocreator und ich erinnere mich halt, dass man dann vielleicht mal ein Video gesehen hat, wo, weiß ich nicht, einer gefühlt Brot gekaut hat und die Menge ist abgegangen und dann hat man sich so gefragt, ey, ich sitze hier irgendwie meine 8 Stunden am Video oder ich versuche irgendwie coolen Text zu schreiben und ich krieg nicht mal die Hälfte von der Hälfte von der Hälfte. Deswegen, ich kenne das zu 100%, aber ich würde sagen, dass ich da auch einen Umgang mitgefunden habe, nämlich, dass ich finde, auch natürlich, wenn ich mich sehr privilegiert fühle, dass ich diese Plattform habe, es ist auch gleichzeitig so ein bisschen, würde ich sagen, es liegt nicht so ganz in einer Hand. Also, weil letztendlich, ich kann meine Videos machen und wenn die aber nicht ankommen, dann kommen sie nicht an. Und dann kann ich vielleicht versuchen, das nochmal zu optimieren. Und wenn das aber nicht klappt, was mache ich dann? Und deswegen habe ich für mich so die Regel, dass wenn ich keinen Spaß mehr habe, dann poste ich halt nichts. Oder wenn ich mich nicht inspiriert fühle, dann poste ich nichts. Und dann kommt es halt auch mal gelegentlich vor, dass ich vielleicht mal 1-2 Wochen nichts poste. Aber das ist für mich voll in Ordnung, weil ich Gott sei Dank ja dann auch nicht davon so in der Linie abhängig bin, weil ich ja noch einen richtigen, was heißt richtigen Job, aber ich arbeite ja noch als Lehrkraft. Dementsprechend ist das für mich dann, bin ich immer sehr dankbar, dass ich dann immer in das Schulsystem quasi mich zurücklehnen kann.
Also ist das schon eher ein Hobby oder würdest du das vielleicht schon so als, weiß ich nicht, berufliches Werkzeug vielleicht sehen, dass du auch so viel Reichweite hast und deine Message irgendwie rausbringen kannst?
Es ist so eine Mischsache. Es ist zum einen, es hat ja mit Spaß angefangen und ich kenne das, dass, was Simon halt vorher meinte, dass man irgendwann so, wenn ich jetzt vielleicht so mal ein Jahr zurückdenke, wo ich dann so verstanden habe, okay, ich habe hier irgendwie was, ich kann da irgendwie was Großes draus bauen und dann irgendwie den Druck, dass das irgendwie immer mehr wird und immer mehr und immer mehr und dann man sich so ein bisschen, dass man dann so auch die eine Sachen hat, die man irgendwie am liebsten posten würde, die aber vielleicht dann nicht so funktionieren wie die Sachen, die vielleicht gerade gefragt sind. Und ja, dementsprechend ist das immer so für mich so eine Balanceakt quasi gewesen. Mhm. Aber ich halte mich dann da doch schon sehr stark daran, dass ich immer, wenn ich halt keinen Spaß habe, wie gesagt, dann mache ich es halt nicht, weil das bringt halt niemandem was. Und die Leute merken auch sofort, wenn du irgendwie auf Krampf versuchst, ein Video zu posten. Oder man ist ja dann auch manchmal selber damit mit sich selbst unzufrieden, wenn man dann irgendwie merkt, oh, ich muss jetzt irgendwas posten und dann ist das irgendwie so ein Wisch. Deswegen, ja, ich versuche da einfach, ja, mir selber so treu zu bleiben. Es ist nicht einfach, ich will jetzt nicht hier auf den machen, aber das ist so meine Devise auf jeden Fall.
Gerade die älteren Kollegen, so wie ich, haben auch öfters mal Probleme mit Social Media. Würdest du denn sagen, man braucht als junger Lehrer oder junge Lehrerin heute Social Media, um, ich sag mal, am Puls der Zeit oder so zu bleiben? Also, dass man sich mit den Kids noch austauschen kann?
Also, ich würde sagen, dass es nicht unbedingt notwendig ist, aber ich denke, dass man in einer gewissen Hinsicht vielleicht einen kleinen Nachteil hat, weil es gibt halt schon so, ja, sprachliche Codes oder Tänze oder so Verhaltensweisen, die man halt viel besser einordnen kann, weil man weiß, von woher sie kommen. Aber auf der anderen Seite, das merke ich auch, Social Media ist so schnelllebig heutzutage. Also die Trends wechseln fast täglich irgendwie gefühlt und da kann man sich auch super schnell drin verlieren. Also was ich dann, ich hatte mal in einem Rahmen von so einem Workshop, da ging es irgendwie so einem, ja, lass mich nicht lügen, TikTok-Elternabend, da war ich auch so ein bisschen der Stellvertreter als Lehrkraft aus Social Media und habe halt irgendwie versucht, den Eltern so zu zeigen, wie man Social Media nutzt. Und ich hatte denen halt den Tipp am Ende gegeben, dass man halt so ein bisschen schnuppern kann. Man muss es nicht so leben wie ich in dem Sinne, aber dass man zumindest weiß, dass es existiert, dass man weiß, wie es funktioniert. Ich denke, das ist schon wichtig, weil ja, man kann natürlich auch heutzutage ohne Internet leben, aber man ist dann, wie gesagt, so ein bisschen im Nachteil, weil man halt nicht so wirklich weiß, was abgeht.
Absolut, ja.
Aber Stevie, wo du gerade bei den Kollegen gefragt hast, da würde ich noch eine andere Frage gerne zu anschließen. Weil ich kenne das auch, dass das Thema Kollegium auch noch ein anderes, so ein anderes Hindernis für mich manchmal darstellt. Und das hat überhaupt nichts mit der Followerzahl zu tun. Ne? Ich bin wirklich ein ganz, ganz kleiner Creator. Also ich glaube, ich würde mich nicht als Creator bezeichnen, aber vielleicht bin ich einer. Ich kenne das, dass Kollegen da manchmal auch mit einem gewissen, ja, ich weiß nicht, ob man es Neid nennen kann, aber vielleicht auch mit einer gewissen Distanz erstmal da drauf gucken, weil, also kennst du das, dass Kollegen dann auf dich auch mal mit Neid und Misstrauen auf dich zukommen oder vielleicht auch dieses Nacheifern haben und zu sagen, ey, Emanuel Krüß, klar, ich würde auch gerne so gut ankommen wie der.
Also ich fühle mich da sehr glücklich, dass ich ein Kollegium habe, was da eigentlich sehr, wie soll ich sagen, im weitesten Sinne nicht ganz abgewandt ist. Es gibt sicherlich die eine oder andere Kollegin, die davon bestimmt nicht so viel hält, aber das ist ja auch voll in Ordnung, weil man ja generell nicht alle Menschen erreichen kann. Und dann denke ich, dass sie da irgendwie ja mit Respekt diese Distanz wahren. Und es gibt aber auch Kolleginnen, gerade so im Insta-Lehrerzimmer, die dann irgendwie, ja, das irgendwie cool finden, was ich mache, mir sehr viel Zuspruch schenken. Und ich finde es einfach, es ist eine tolle Möglichkeit, irgendwie auch mit unterschiedlichen Lehrkräften, die in ganz Deutschland verteilt sind, irgendwie im Kontakt zu sein. Und ja, ich kenne den Gedanken, dass man so ein bisschen, dass man sich so ein bisschen unwohl fühlt, wenn man nicht ganz genau weiß, was andere Menschen darüber denken. Mhm. Aber das ist, glaube ich, mit vielen Sachen so, wenn es um so Sachen geht, wo man sich so ein bisschen selber präsentiert oder wo man künstlerisch aktiv ist oder wo man irgendwas quasi kreiert und es der Menge zeigt, da gibt es immer Menschen, die so sehr kritisch mit umgehen. Wir sind alle soziale Wesen, wir haben das alle so in unserer Genetik quasi einkodiert und dementsprechend ist diese Angst nichts Unmenschliches, aber am Ende des Tages muss man sich halt entscheiden, ob man sich dann davon stoppen lässt oder ob man sagt, hey, ich habe selber einfach so viel Spaß daran und dann ist es mir auch recht, wenn dann eine vielleicht einen komischen Blick schiebt, weil am Ende des Tages finde ich, das, was ich bis hierhin gemacht habe, spricht irgendwie auch für sich selbst. Also.
Und wie ist das so auf dem Pausenhof? Also ich stelle mir jetzt einfach so, ich stelle mir gerade so ein Tokyo-Hotel-Konzert vor. Und du bist da jemand von denen, die dann, die kreischenden Kids, früher wären die dann mit so Postern gekommen und mit dem Edding und sag, hier, Emanuel, mach mir mal ein Autogramm. Heute ist es vielleicht mehr mit Selfies. Erklär mal, wie es auf dem Pausenhof ist.
Da kann ich aus zwei unterschiedlichen Bereichen berichten. Einmal aus der weiterführenden Schule und einmal von der Grundschule. In der weiterführenden Schule war es so, als ich, wo das quasi, ja, die Marke oder mein Profil, Emotion, wo das so ein bisschen explodiert ist in dem Sinne. Da kann ich mich erinnern, da war ich auch im Rahmen des Referendariats an einer Schule und da hat sich dann so eine ganz große Menschentraube irgendwie um mich gebildet, aber weil ich auch das erste Mal dann da war und die nicht einordnen konnten, woher kommt der und ach, der ist jetzt bei uns auf der Schule, aber das hat dann irgendwie, weiß nicht, es war dann vielleicht ein Tag und danach war dann auch wieder so ganz normaler Schulverkehr. Und an der Grundschule ist es so, dass es kommen natürlich ab und zu mal Kinder auf mich zu und sagen, hey, ich habe dich irgendwie auf meinem Handy gesehen oder von meiner Mama oder Papa, aber die finden mich jetzt deswegen nicht unbedingt besser, sondern die haben dann, das ist dann also irgendwie voll schnell auch wieder weg. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die dann irgendwie so doll dadurch beeinflusst sind. Es sei denn, wenn wir dann irgendwie vielleicht manchmal vom Ausflug sind und dann andere Schulklassen irgendwie mich mal erkennen oder so, dann fühlen sich einige immer auch sehr stolz und sagen, ja, das ist unser Lehrer und so. Und das finde ich natürlich auch ganz süß. Und ich hatte ja am Anfang davon gesprochen, dass ich dann auch sehr glücklich darüber bin, dass ich an der Grundschule bin, weil an der weiterführenden Schule ist es auch halt so, dass man dann irgendwie vielleicht mehr danach gefragt wird, ob man irgendwie ein Selfie machen kann oder hey, lass uns doch mal ein Video zusammen machen oder folg mir. Und in der Grundschule gibt's halt diese ganzen Interaktionen gar nicht und da muss man sich dann am Ende des Tages sowieso die Anerkennung der Kinder täglich immer hart wieder verdienen.
Jo.
Genau.
Ja, du hast ja jetzt schon auch von Kollegen und Kolleginnen und Schülern gesprochen. Wie sieht das denn bei Eltern aus? Also so ein Elternsprechtag zum Beispiel. Wirst du da angesprochen oder ist das überhaupt Thema bei den Eltern?
Ja, das ist auch so eine sehr, glaube ich, sehr surreale Erfahrung oder auch so ein bisschen Testament unseres Zeitalters. Weil es ist interessant, dass es gibt einige Eltern, die mir beispielsweise schon im Vorfeld auf Social Media begegnet sind und dann durch gewisse Änderungen in der Schule ich dann in die Situation gekommen bin, dass ich deren Kinder unterrichte.
Ja, ja.
Und es ist dann irgendwie witzig, weil ich dann manchmal selber daran denke, wie die mich vielleicht auf Social Media wahrnehmen versus wie ich dann in echt bin und dann versus auch als Lehrkraft. Und ja, ich bin mir da auch, also da wird es auch ähnlich sein. Da gibt's auch sicherlich Eltern, die sich die Augen verdrehen und den Kopf schütteln, wenn die sehen, was ich da manchmal mache oder sage. Aber ich habe auch Eltern, die mir folgen. So ist es nicht so. Also deswegen ist halt die ganze Spannbreite. Es ist bisher auch noch nicht, Gott sei Dank, zu irgendwie was sehr Schwerwiegendem gekommen, dass da irgendwie einer Protest angefangen hat. So ist es auch nicht gewesen. Es ist halt immer so das breite Spektrum von Zuwendung und respektvoller Distanz und sicherlich dann auch im heimlichen Kämmerchen irgendwie, dass dann auch schon mal die ein oder andere Kritik geäußert wird.
Haben die dich denn schon mal irgendwie angesprochen? Ich meine, du gibst ja auch ein bisschen was preis von deinem Privatleben. Haben die dich dann mal auf Sachen angesprochen, die sie nur aus deinen Videos oder was kennen?
Da kann ich mich an ein Beispiel aus dieser Woche erinnern. Da hatte eine Mutter, die mich irgendwie auch über Social Media kennt, die hatte mich angesprochen, ob ich ihrer Freundin, die irgendwie wohl einen Sohn hat, ob ich dem irgendwie ein Autogramm auf so einem Foto quasi mitgeben kann, weil der irgendwie nicht glauben konnte, dass ich an der Schule arbeite, wo die Mutter quasi auch ist. Und ja, sowas kommt halt manchmal vor. Also da gibt's dann Leute, die mir sagen, hey, ich folge dir oder dein letztes Video fand ich voll stark. Oder auch, es ist auch einmal vorgekommen, dass einer gefragt hat, so nach Tipps, was man da eigentlich so machen kann. Und ja, also es ist einfach sehr unterschiedliche Reaktionen, aber ich würde sie eher positiv einordnen.
Das finde ich auch sehr interessant und vielleicht ist das jetzt auch mal ein ganz guter Moment zu sagen, du bist ja nicht einfach nur ein Clown, ein Entertainer, sondern du beziehst auch auf Social Media sehr viel inhaltlich Stellung. Du greifst Hass gegenüber Minderheiten auf, du positionierst dich sehr stark gegen Rechtspopulismus. Da frage ich mich halt, jetzt wo wir gerade beim Thema Eltern sind, gibt es vielleicht denn auch mal den Moment, wo Eltern deine Posts vielleicht sogar auch, was es ja nie ist, aber vielleicht surreal als Angriff oder als Bewertung sehen?
Soweit ist es noch nicht gegangen, aber sagen wir mal so, ich bin bestimmt schon mal einigen Eltern begegnet, gegen die sich meine Videos vielleicht von der Ideologie her gerichtet haben. Also wo ich dann auch mitbekommen habe, dass dann Kinder gewisse Haltungen gegenüber Minderheiten oder sowas haben. Und das ist natürlich dann immer so ein bisschen, ich sag jetzt mal merkwürdig. Aber ich denke, dass dann das Lachen der Kinder so ein bisschen für sich spricht oder die Tatsache, dass die Kinder gerne irgendwie in meinen Unterricht kommen oder gut lernen oder sich wohlfühlen. Und ich glaube, dass ich dann viel mehr auch einen Einfluss darüber nehmen kann, was mit dem Kind quasi passiert, anstelle dessen, was ich dann auf Social Media quasi, poste, in dem Sinne.
Ja, wie viel sollte man denn eigentlich preisgeben als Lehrkraft? Also wie viel Meinung, private Meinung etc.? Weil ich meine, Neutralitätspflicht und so ist ja immer wieder so ein Begriff. Wie viel sollte man dann preisgeben? Und ja, was ist man denn dann ausgesetzt, wenn man es vielleicht auch zu viel macht? Vielleicht auch an dich, Simon.
Magst du zuerst?
Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll.
Ach so. Okay, kein Problem.
Ich frag lieber. Nein, ich sag gleich bestimmt was. Mach mal.
Okay, also es gibt ja den Beutelsbacher Konsens in dem Sinne, der halt Beamten oder Lehrkräften vorschreibt, inwiefern sie öffentlich zu gewissen Themen Stellung beziehen können. Und ich glaube, dass da auch ganz viele Menschen so einen kleinen Trugschluss unterliegen. Also ich darf schon meine Meinung kundtun. Ich sollte nur nicht versuchen, jemanden zu indoktrinieren oder die andere Seite quasi nicht darzustellen. Und ich bin, wenn man mich quasi privat kennt, bin ich auch eher eine zurückhaltende Person oder so ein bisschen, Ja, also ich. Interessant. Also ich bin so ein bisschen eine Mischung aus beiden. Wenn man mit mir spricht, dann teile ich gerne Sachen, aber ich würde niemals von selbst irgendwie gewisse Dinge preisgeben. Und ja, die Frage, was man quasi als Lehrer so von sich preisgibt, ich finde, das muss jeder für sich selber entscheiden, wo er sich halt mit wohlfühlt. Ich denke, die Sachen, die ich teile, sind in einer gewissen Form persönlich, weil sie vielleicht Einblick über das geben, was ich denke oder fühle. Aber zum Beispiel weiß aber trotzdem keiner, ob ich beispielsweise in einer Beziehung bin oder halt nicht. Da bin ich dann halt schon ein bisschen privat. Aber sowas so, ja, öffentliche Positionen angeht, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr transparent, was, wenn es so halt um Antirassismus geht. Ich denke aber auch gleichzeitig, dass man auch aufpassen muss, was man sagt, weil, ja, wie gesagt, man unterliegt so ein bisschen diesem Beutelsbacher Konsens und gleichzeitig hat man ja auch eine Vorbildfunktion, die man irgendwie leider zu erfüllen hat. Und dementsprechend gibt es auch Themen, wo ich gerne manchmal was zu sagen würde, aber ich mir sicher bin, dass das vielleicht nicht so gescheit wäre, das zu tun.
Ja. Ja, ich finde generell, dass Offenheit für einen Lehrer total wichtig ist. Und ich finde, so ein bisschen ist deine Frage, Stevie, die klingt so ein bisschen nach typisch deutsch, so ein bisschen Stock im Arsch. Also, keine Ahnung, also es sind halt so Vibes, wo du dir denkst, lass die Leute doch erzählen, wenn sie was über sie erzählen wollen. Also ich würde da doch nie Leuten, also ich kann manchmal verstehen, dass Leute Sachen dann als kritisch wahrnehmen, aber ich denke mir auch, was habe ich für einen Nachteil dadurch, wenn sie es tun? Ja, also just do it, ne? Oder?
Ich wollte da eigentlich auch ins Nächste eigentlich mal ein bisschen überleiten. Wie du auch eben sagtest, also ich habe jetzt die Zahlen hier irgendwo stehen, aber du hast mega viele Follower und ja, ich sag mal, je größer die Reichweite, desto stärker die Wirkung und vor allem auch die Verantwortung, die man halt hat. Und als Lehrkraft ist man ja ohnehin eine öffentliche Person, aber auf Social Media wird das Ganze nochmal verstärkt. Und mittlerweile gehört Kritik natürlich, positive, negative, aber leider halt auch Hate fast automatisch dazu, wenn man was ins Internet postet. Deshalb die Frage, wie schützt du dich denn selbst vor den Schattenseiten? Also wenn du wirklich mal Hate abkriegst, vor den Schattenseiten dieser ganzen Sache, Social Media.
Ja, das ist auch so eine Balance-Sache. Ich habe da so einen Energiebalken quasi in meinem Kopf, der halt mit jedem Kommentar immer so ein bisschen angechippt wird. Also man kann nicht komplett, also vielleicht gibt es andere Menschen, also ich bin da vielleicht auch einfach ganz ehrlich, ich kann von mir aus an einem Tag vielleicht so 100 Kommentare wegstecken, aber dann ist vielleicht der 101., wo dann so, hat mir jetzt wehgetan. Aber dann teilweise blocke ich die Leute auch. Aber oder auch auf der anderen Seite, ich versuche mir auch zu erklären, woher das kommt. Es kommt 100% auch dadurch, dass man so natürlich auch ein bisschen geschützt ist durch diese Anonymität. Es gibt sehr viele Fake-Profile, die dann irgendwas schreiben. Und manchmal finde ich es auch lustig, dann so einen kleinen online-verbalen Spar zu gehen. Also ich schreibe dann auch was Fieses zurück. Und ich scheue dann nicht den Konflikt. Und versuche dann auch natürlich ein bisschen eine Unterhaltung für mich daraus zu beziehen. Aber klar, man muss da auf jeden Fall aufpassen. Und auch gerade jetzt, das ist etwas, worüber ich gerade auch so nachdenke, gerade im Kontext von so Aufklärung habe ich gemerkt, dass ich habe das Gefühl, dass man einige Menschen, egal wie transparent man es versucht zu machen oder wie gut gemeint, man erreicht die einfach nicht. Es wird immer eine Person geben, die sagen wird, ja, aber was ist mit oder warum hast du oder blub, blub, blub. Und ja, ich sehe das dann einfach so ein bisschen als Preis von dem, was ich hier mache. Also hätte ich jetzt mir das alles von vornherein aussuchen können oder hätte ich es irgendwie geplant, wäre ich vielleicht in gewissen Sachen ein bisschen strategischer vorgegangen, dass ich beispielsweise nicht mit meinem Klarnamen, mit Herr Krüß irgendwie ins Netz gegangen wäre oder so. Aber nachher ist man irgendwie im Nachhinein immer schlauer. Und ja, es ist das Positive überwiegt ja auch auf der anderen Seite. Das darf man ja auch nicht vergessen. Auch wenn sich das so anfühlt, ist immer so ein... Genau, das ist so das Ding.
Gab es denn, wobei es ja auch diese negative Verstärkung gibt, ne, dass man so sagt, ein krasser Kommentar wiegt genauso viel wie 5 gute, ne? Und meistens ist das Verhältnis, wie du gerade sagst, positiv besser.
Ja.
Aber ich kenne das auch so, dass dich manche Kommentare auch wirklich, man will das ja den Hatern nie zugestehen, aber es zieht einen manchmal doch mental runter.
100%. Also einige sind echt gut. Also das muss ich hier auch mal ehrlich sagen. Einige wissen ganz genau, wo man reinstechen muss, dass man dann irgendwie schreit. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, dass auch auf der anderen Seite dann einige darüber sehr verblüfft sind, dass ich dann auch gute Konter bereit habe. Also ja, ich lasse mir nicht einfach so die Butter vom Brot nehmen. Da muss man schon drum kämpfen.
Du bist dann auch so ein bisschen Wettbewerbsspieler. Ja. Das ist dann so ein bisschen Battle. So.
Ja.
Du hast Bock, dich zu kloppen. So
auf bisschen, jeden ne? Fall, genau. Also nicht so unbedingt im Physischen, weil da bin ich schon ein bisschen physisch unterlegen, weil ich nicht der Größte bin. Aber online kann ich auch mutig sein. So.
Das ist ein Mario Smash Brothers-mäßig.
Genau.
Zack.
Genau.
Die ganze Zeit auf die Knöpfe hauen, gut.
Ja. Ja.
Gab es denn schon mal, du hast ja eben auch gesagt, dass du dich ganz gerne dann auch mal in den Kommentaren battles, gab es denn auch mal Posts oder Videos, die du im Nachhinein lieber nicht veröffentlicht hast, weil vielleicht, weiß nicht, zu viel Zeug kam?
Ja, da gab es einmal eine Situation, wo ich so viele Hate-Kommentare zu einem Thema erhalten habe und dann eine Person, wo ich den Kommentar nicht einordnen konnte, auch kommentiert hat und ich dann fies zu der war. Und das war dann aber eigentlich eine Person, die einen berechtigten Kritikpunkt geäußert hat. Und die Person hat dann in ihrer Story gepostet, dass ich da irgendwie so ganz doof reagiert habe, auch zu Recht. Ich fand dann aber auch ein bisschen es schade oder wie soll ich sagen, Es können sich halt viele nicht vorstellen, wie das ist, wenn halt 100 Leute quasi an deiner Tür klopfen und die sagen, du bist doof, und dann bist du bei dem 101. sauer und dann fühlt der sich doof, auch zu Recht, aber er hat ja das den vorherigen Kontext nicht gesehen. Und dann bin ich da aber auch privat auf die Person zugegangen und habe dann gesagt, ey, das tut mir leid, das war nicht in Ordnung von mir, habe versucht, das klarzustellen, und die Person hat dann meine Entschuldigung angenommen. Ich überlege gerade, ob ich so petty bin und dann noch den anderen Teil erzähle. Ich fühle mich gerade ein bisschen petty, deswegen sage ich's. Was ich dann ein bisschen schade fand, ich hatte das Gefühl, dass wir das geklärt hatten. Und dann hat dann hat eine andere Person kommentiert und der Kommentar war auch fies. Und die Person, wo ich mich entschuldigt habe, die hat dann diesen Kommentar geliked. Ah, okay. Und dann war ich so, ach so, okay. Und dann habe ich die Person geblockt. So. Ja, deswegen
Hat's nichts gebracht.
Hat's nichts gebracht am Ende. Das fand ich ein bisschen schade. Trollen,
ne? Also 100%. Oder mögen es sich vielleicht auch mit anderen auseinanderzusetzen. Ne?
Das ist 100%. Wisst ihr, was ich total schade finde? Ich kenne das, du hast ja gerade gesagt, ich kann mir 100 Kommentare durchlesen, wo ich runtergemacht werde, und beim 101. trifft er mich. Es ist ja eigentlich schon jeder einzelne Kommentar von den 100 wichtig, und ich finde, was ich auch bei mir merke, dass aber auch in der ganzen Gesellschaft so eine Abgewichstheit gegenüber Kritik entstanden ist. Und gleichzeitig hast du ja gerade gesagt, Kritik kann manchmal auch total wichtig sein. Und das ist etwas, was total schade ist, was ja auch verloren geht, weil man sich die ganze Zeit nur denkt, nee, ich muss mich vor Kritik schützen, weil ich ständig angegriffen werde, oder?
Ja, das ist auch eine Sache, über die ich in der Zeit nachdenke. Es ist so, ich mag dieses Links-Rechts nicht so gern, weil, oder wie soll ich das sagen? Ich weiß, dass ich beispielsweise in Augen von vielen rechten Menschen irgendwie der links-grün versiffte Vollidiot bin. Und in meiner Welt sind viele von denen irgendwie die rechtsbraunen Versifften irgendwie. Und es ist so, deswegen meinte ich halt vorhin, es ist manchmal egal, was du sagst oder wie du es irgendwie verpackst, es kommt einfach nicht an, weil man so, ich bin auch nicht frei davon, weil man so viele, es ist die erstens wie teilweise wieder manchmal Kritik geäußert wird. Also es ist da nicht irgendwie, hey, ich fand dein Video nicht in Ordnung, sondern du bist scheiße und alles, was du machst, habe ich sowieso scheiße gefunden. Und also es ist so sehr, es ist manchmal, also ich finde, unsere Gesellschaft, der fehlt irgendwie so die Fähigkeit, so diese Art von Gespräch zu haben. Und gleichzeitig denke ich aber auch, dass es irgendwie sehr aussichtslos ist, weil sehr viele Menschen sehr wenig bereit sind, von ihrer Position irgendwie loszulassen. Das kann man sich überall anschauen. Das kann man sich hier in Deutschland mit links, rechts angucken. Das kann man sich in Amerika mit den, genau, da ist es genau dasselbe. Und ich bin selber, also manchmal denke ich mir, es ist doch, also das muss doch jeder verstehen. Aber die denken wahrscheinlich genau dasselbe über mich. Dementsprechend, ja, es ist, ich weiß nicht, wie wir da eine Lösung finden. Und ich glaube, dass wir aber eine Lösung brauchen, weil sonst, dann ist es irgendwann nicht mehr nur das verbale Sparren, sondern dann ist es vielleicht irgendwann, dass die Leute wirklich in den Ring steigen und sich dann irgendwie wirklich die Köpfe einhauen. Das wäre natürlich nicht so toll.
Und wir haben es ja neulich erst in den USA gesehen, was passiert, ne?
Eben.
Deswegen, also das ist schon, der Diskurs fehlt, da stimme ich dir auch zu. Und deswegen nochmal zurück auf Verantwortung. Wir sind ja ein Lehrer-Podcast, deswegen nochmal, sollten Lehrer oder Lehrerinnen auf Social Media besonders strenge Regeln für sich selbst anlegen? Also mehr jetzt nochmal als andere Creator? Was meinst du?
Ich würde es so formulieren, dass Lehrkräfte, die auf Social Media tätig sind, eine extra Form von Bewusstsein haben müssen, weil die aufgrund unserer Position werden uns Sachen einfach doppelt so schlimm oder doppelt so toll quasi zugerechnet. Und ich habe das jetzt auch schon vermehrt mitbekommen, dass vor allen Dingen ganz viele Kolleginnen, die auch auf Social Media tätig sind, dass die da irgendwie teilweise mit der Schulleitung irgendwie in Clinch gegangen sind oder irgendwie, dass da doofe Sachen passiert sind. Und ich bin dann auch manchmal, also ich fühle mich dann manchmal doppelt irgendwie privilegiert, weil ich diesen ganzen Sachen noch nicht begegnet sind. Und ich würde nicht mal unbedingt sagen, dass ich da irgendwie viel kompetenter bin oder mich besser zu positionieren weiß. Ich glaube, manchmal ist es auch einfach so eine Sache von, wenn du eine Schulleitung hast oder in einem Bezirk arbeitest, wo die Leute vielleicht einfach die Dinge nicht so sehen oder vielleicht nicht so wohlwollend sind, dann ja, hast du halt einfach ein Problem. Und ja, letztendlich ist es ein Surfen auf einer Welle und ich weiß, diese Welle kann jedes Mal einkrachen und ich versuche sie aber so gut wie möglich zu reiten, ohne ja quasi zusammenzubrechen.
Ja. Das heißt, du hast wirklich auch diese Vorstellung, das kann eines Tages alles ganz, ganz schnell enden. Also so fühlt sich mein Bild an, so wie du es gerade beschrieben hast.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich brauche nur nach links, rechts gucken. Ich kenne viele Lehrkräfte, die dann irgendwie, wie gesagt, in Probleme gekommen sind. Und ich verstehe es ja manchmal nicht, weil ich manchmal genau dieselben Inhalte poste oder vielleicht ähnlich denke. Und deswegen, ja, ist, wenn man halt in der Öffentlichkeit steht, also klar, ich bin jetzt weit entfernt von sogar einem Z-Promi. Ich habe ja quasi nur Social Media. Aber selbst nur bei Social Media kann es super schnell gehen. Es reicht, dass eine Person, wie bei dem einen Kommentar, es hat ja, wenn das jetzt irgendwie noch 10 Leute mitgenommen haben und da sind schon dann auch noch 10 andere Leute von seinem Profil auf mein Profil gekommen und haben da dann irgendwie doofe Sachen geschrieben. Es reicht ja dann, wenn irgendwie das 10 Creator machen und von den 10 Creatoren kommen nochmal 100 irgendwie auf meine Seite und dann geht das irgendwie an die Schulleitung und dann, also es geht einfach super, super, super schnell, aber auf der anderen Seite fühle ich mich auch gerade ein bisschen beruhigt, weil schöner Gruß an die Hamburger Schulbehörde, die haben mir letztens auf Instagram einen ganz lieben Kommentar geschrieben. Das heißt, ich glaube, vielleicht habe ich da noch einen kleinen Puffer. Aber ja, wie gesagt, es ist, man muss sich das sehr gut überlegen. Es ist eine Form von Stress, der man irgendwie gewachsen sein muss, wenn man das machen möchte.
Würdest du sagen, ist deine Social-Media-Präsenz jetzt auch, ich meine, du hast es ja am Anfang so beschrieben, du hast es erst am Anfang so ein bisschen aus Jux und aus Dollerei gemacht und nachher ist sehr viel Spaß hinzugekommen, nachher ist es auch ernster geworden, beziehungsweise auch, kam Stress und Reichweite und Verantwortung und auch die ganzen negativen Komponenten und positiven gleichermaßen, die du ja auch für dich siehst, hinzu. Das heißt, es ist ja alles mehr geworden, als du es dir am Anfang vorstellen konntest. Ist deine Social-Media-Präsenz heutzutage ein Segen für deinen Unterricht oder wünschst du dir manchmal, der Erfolg wäre besser nicht so krass ausgeartet?
Das mag man vielleicht gar nicht so denken, aber eigentlich überschneidet sich das gar nicht so doll, weil ich in der Schule dann, da bin ich klar zum Arbeiten, ich bin klar für die Kinder da und natürlich habe ich mal vielleicht das eine Video aufgenommen, aber am Ende des Tages schwappt das nicht so doll da rein, weil auf Social Media ist das halt, es sind Videos, die ich teile, ich kriege Kommentare, mal hat man eine Kooperation und dann läuft das für sich und in der Schule ist es halt, ich bereite meinen Unterricht vor, ich versuche den Kindern Lesen, Schreiben, Rechnen beizubringen und es ist so ein bisschen, also ich würde sagen, ich kann das schon gut trennen, auch wenn das sehr nah beieinander scheint, ist es nicht so wirklich nah. Aber auch gerade, denke ich, weil die Kinder halt auch noch nicht so alt sind. Und das Einzige, wo ich manchmal denke, oh, okay, vielleicht wäre es da cooler, wenn man nicht so eine Plattform hätte, wäre, wenn, ich muss halt manchmal gelegentlich irgendwie aufpassen, wie ich nach Hause komme, wenn ich beispielsweise sehe, dass irgendwie etwas jüngere Menschen sind und die mich vielleicht kennen. Ich kenne auch nämlich Geschichten, wo Leute dann ihren Lieblingsinfluencer nach Hause gefolgt sind oder geklingelt haben und so. Das sind dann so manchmal kleine Sachen, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass ich das bisher sehr gut irgendwie gemanagt bekommen habe, so dass ich nicht in der Schule mit so einer breiten Brust ins Klassenzimmer gehe und denke, ich bin irgendwie der Heftigste, weil die Kinder halten mich sowieso auf dem Boden. Das interessiert die nicht. Also selbst wenn ich 500 Millionen Follower hätte, das wird die nicht ruhiger machen, sondern ja, also man muss sich halt täglich sein Standing vor den Kindern irgendwie verdienen. Und das mache ich halt dann auch super gern.
Ja. Ich nehme dich jetzt als sehr humorvollen, leichten Lehrer wahr, sehr easygoing, aber auch sehr aufgeschlossen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir jetzt hier uns einschleimen wollen. Aber es ist natürlich auch total toll, einfach, dass du, ich meine, wir haben vielleicht 37 Follower, keine Ahnung, vielleicht auch ein paar mehr, und du unterhältst dich mit uns einfach nur aus dem Grund, den du ja auch am Anfang so schön authentisch erklärt hast, weil du einfach auch Lust hast. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, was wäre, wenn Social Media auf einmal auch einen nachdenklichen und traurigen Emu sehen würde?
Also wenn quasi ich vielleicht in so einem Skandal oder irgendwie so einem Shitstorm drinne wäre, wie meinst du das genau?
Nee, nicht unbedingt, sondern ich, also meine Frage zielte darauf ab, dass du ja, also ich nehme dich als sehr lockeren und lustigen Lehrer wahr. Und wenn du einfach mal eine andere Seite dann zeigen würdest, der Grund ist mir relativ wumpe, so, keine Ahnung. Aber ich meine, es gehören ja auch andere Phasen zum Leben dazu, zumindest in meinem Leben.
Ja.
Vielleicht ist das bei dir auch gar nicht so, aber ich frage mich gerade, wie das so für dich wäre, wenn du auf einmal eine ganz andere Seite zeigen würdest.
Also in meiner Wahrnehmung, wenn, ich glaube, 80% meiner Videos sind sehr irgendwie so positiv verpackt und irgendwie so.
Genau.
Aber ich glaube, so die, es gibt so auch mal, ich muss gerade überlegen, es gibt auch mal Einblicke, wo ich irgendwie mir Sorgen mache, beispielsweise über Deutschland oder auch in, ich kann auch aus der Schule erzählen, es gab mal, als Corona noch so ein bisschen rumging, da gab es halt so einen ganz tragischen Fall, dass eine bekannte Person von mir verstorben ist und da war halt dann nichts mit irgendwie super und hier und hast du mal gesehen. Und ich habe das Gefühl, dass die Menschen, die Emotionen oder die mir halt folgen und auch die Kinder, die ich im Klassenraum habe, dass ich mich da nicht auch in der Hinsicht irgendwie verstecken muss, sondern dass ich mit, gerade weil ich so offen bin oder gerade weil ich nicht versuche, irgendeine Persona zu spielen, dass ich dann auch das gelegentlich zeigen kann. Ich mache das halt dann auch manchmal gerne, wenn ich den ein oder anderen Storypost, das finde ich auch immer sehr süß von den Menschen, die dann, wenn ich irgendwie was, irgendeinen tiefgründigen Gedanken, die ich irgendwie habe, irgendwie teile, dass dann ganz schnell Menschen in meiner Inbox sind und sagen, hey, was ist los? Und ich hoffe, dir geht's gut. Also ich habe das Gefühl, es gibt auch Raum dort für, aber dafür. Aber ja, natürlich ist es einfacher oder schöner, wenn ich ja irgendwas locker oder leichteres quasi teilen kann in dem Sinne.
Ja, den Begriff Lockerheit und Leichtigkeit, das du jetzt sehr oft erwähnt. Wie reagierst du auf Menschen, die dich eher als Entertainer, als Lehrer sehen? Weil der Lehrer hat ja auch noch diese pädagogische und die etwas verantwortungsvolle Dominanz. Und wenn die sagen, nee, für mich ist das eigentlich gar kein Lehrer, für mich ist das eigentlich eher so, ich würde es jetzt mal böse nennen, ein Clown oder jemand, der eher Entertainer-mäßig ist.
Wie? Ich war letztens auf so einer Fortbildung und ich weiß halt nicht mehr ganz genau, wie es ist, aber es ging um quasi so ein Persönlichkeitsmolekül, dass man für verschiedene Menschen eine verschiedene Persona quasi darstellt. Und es ist für mich in Ordnung, wenn Menschen mich irgendwie nur als Entertainer sehen, weil ich auf einer gewissen Art und Weise auch versuche zu entertainen. Aber genauso gibt es auch Menschen, die dann mich als Aktivist beispielsweise sehen oder die mich als politisch engagiert sehen oder als Lehrkraft oder als Musiker, keine Ahnung. Und ich denke, dass ich, oder es ist auch, oder da kommt mir auch gerade dieses ganze Offensein so ein bisschen zugute, weil ich halt auch, das sind alles Facetten von meiner Persönlichkeit. Und letztendlich, wenn halt einer mir nicht glaubt, dass eine Person, die so locker drauf ist wie ich, eine Lehrkraft sein kann, dann, ja, wie gesagt, ich muss nur in meinen Klassenraum gehen und dann weiß ich wieder quasi, wo ich bin. Das, also ja.
Sind wir wieder bei den Menschen mit dem Stock im Arsch.
Genau, aber 100%. Genau. Ja.
Welche ehrliche Seite von Emanuel Krüß kennt Social Media nicht?
Oh, da muss ich ein bisschen überlegen. Ich glaube, worüber ich am wenigsten geteilt habe, bewusst, ist so mein Liebesleben, weil ich da sehr vorsichtig mit bin, weil wenn ich gegebenenfalls eine Person daten würde, die müsste sich halt, oder andersrum, ich möchte die Person nicht in dieses ganze Ding reinziehen, wenn sie quasi nicht dafür bereit ist. Dementsprechend bin ich damit immer sehr, sehr, sehr privat. Und ich kenne es auch von mir selber, das muss ich auch eingestehen. Ich kenne es von mir selber, wenn Leute auf Social Media irgendwie ihre Beziehung preisgeben und irgendwie sagen, oh, seit heute sind wir zusammen, dann erwische ich mich selber auch manchmal dabei, dass man wöchentlich noch checkt, ja, ist das denn noch so? Und oh, wird das Foto gelöscht und die folgen sich mehr. Also am Ende sind wir alle neugierig. Aber genau aus dem Grund bin ich da auch sehr, sehr, sehr privat sozusagen, um mich selber zu schützen und dann auch gegebenenfalls Personen, die ich dann daten würde.
Letzte Frage, was würdest du dir wünschen, dass man über Lehrer auf Social Media in 5 Jahren sagt?
Oha.
Also so ein Wunsch in die Zukunft. Mhm.
Ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass viele verstehen würden, dass Lehrer auch nur Menschen sind. Dass wir nicht alles wissen, dass wir auch fehlbar sind, dass Lehrkräfte nicht zu jedem Konflikt sofort was sagen können oder auch gar was wissen, was sie sagen können. Ich glaube, dass ganz viele, ich habe bisher diesen Ausdruck vermieden, aber ich glaube, dass ganz viele Leute einen Stock im Arsch haben. Und
den findest du jetzt auch gut.
Und die finden jetzt auch gut. Und halt der Meinung sind, dass Lehrkräfte immer nur mit Anzug und Aktenkoffer, aber es ist nicht so. Und die Luft wäre viel leichter zum Atmen, wenn Leute das akzeptieren würden und das auch viel besser oder akzeptiert werden würde, dass Lehrer auch mal feiern oder ein Bier trinken oder was auch immer machen wollen.
Mhm. Cool. Ja, das war, glaube ich, ein sehr gutes Abschlusswort. Vielen Dank, lieber Emanuel, dass du dir Zeit genommen hast und uns ehrliche Einblicke in Social Media und den Lehreralltag gegeben hast. Ich kann mit Neid sagen, ich finde das total cool, was du machst. Und ich sage auch ganz offen, ich freuen, wenn mein Leben ähnlich wäre. Also ich finde das richtig, richtig toll.
Dankeschön.
Und kann auch wirklich sagen, ich finde das geil. Und ich freue mich aber für dich, dass das bei dir so gut läuft, dass du damit so gut klarkommst. Und ich habe für mich auch so ein bisschen heute auch so ein bisschen wieder Respekt oder Angst vor Social Media bisschen verloren, weil ich kenne das halt auch, dass man oft sich eher so mit konservativeren Kollegen austauscht, wie zum Beispiel Stevie, der immer sich denkt, Social Media ist beschissen.
Das hat er gesagt, nicht ich.
Das hat Stevie gesagt, genau. Nein. Und ich finde das einfach nochmal toll. Und deine Art, deine positive Energie, alles toll. Ich fühle mich richtig toll. Stevie, wie ist es denn bei dir? Hat die Therapie angeschlagen?
Emo, super, super entspanntes Gespräch. War richtig angenehm. Ich bin froh, dass ich relativ schnell durch meine Fragen durchkommen konnte, damit ich euch wieder ein bisschen zuhören konnte. War wirklich sehr entspannt. Dankeschön dafür.
Ja, auch von meiner Seite. Also war ein ganz angenehmes Gespräch. Ich habe auch schon ein paar dieser Art gemacht und deswegen, ich fand das sehr, sehr entspannt und schön, yes, auf jeden Fall.
Sehr gut.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt so unmittelbar nach dem Gespräch richtig gute Laune. Und ich sag mal, bei allen Vorbehalten, die man gegenüber Influencern haben kann, ist mir deutlich geworden, dass es auch einige gibt, wie Emanuel, die das wirklich aus Spaß und auch Leidenschaft machen und die auch eine Botschaft senden wollen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das Gespräch künstlich war. Emo hat auch offen über die Schattenseiten seines Wirkens gesprochen. Ob der Social Media Hype wirklich so wenig Auswirkungen auf seinen Unterricht hat, da bin ich zumindest noch etwas skeptisch. Also wenn ich aus seiner Sicht, dann vielleicht doch aus der Schüler oder Eltern. Und in der Richtung müssten wir nochmal bei wem anders einfach nachfragen. Ja, dieser Podcast ist ein kleiner Podcast. Jeder Follow, jeder Like, jeder Kommentar zählt. Sprecht gerne eure LieblingskollegInnen an und macht etwas Werbung, damit wir in Zukunft weiterhin wirklich wieder so tolle Gäste wie Emo einladen dürfen. Da hilft etwas Reichweite immer. Falls ihr auch Emu unterstützen oder folgen wollt, habe ich seine Social-Media-Kanäle in den Shownotes markiert. Bleibt auf jeden Fall noch dran, denn nach dem Outro hört ihr nochmal Emu. Dort stellt er seinen Gegenstand für die Wall of Happiness vor. Ein Gegenstand, der ihn glücklich macht. Vielen Dank für eure Treue im Namen des gesamten Happy-Lehrer-Podcast-Team. Danke, bis bald, euer Simon.
Geschenke? Oh, ich...
mal ganz offiziell. Lieber Emanuel, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe meine Gaming-Maus und meinen roten PlayStation 5-Controller mitgebracht. Ich bin leidenschaftlicher Gamer. Das ist das, was mich auch in diesem Job hält, wenn die Kinder mich mal zu doll nerven. Da beruhige ich mich dann ganz gerne mit ein paar Videospielen. Das geht immer bei mir.